Hallo, wir sind Annalisa und Florian und ihr hört Bücherklang. In diesem Podcast möchten wir über Bücher reden und plaudern aus unserem Schreibleben. Und damit fangen wir auch an. Plauder mal aus deinem Schreibleben. Was ist im letzten Monat so bei dir passiert? Was läuft bei dir? Was gibt's Neues?
Ja, letzter Monat. Ein bisschen gefachartikelt. Ja, mühsam ändert sich das Eichhörnchen-mäßig vorangekommen. Wobei da mehr so das Zeitfindungsproblem, glaube ich, so eine Sache war. Und habe dann an der Pan-Stipendium-Bewerbung gearbeitet. Ich wechsle von, oh, geiler Scheiß zu, ach, das ist doch alles Mist, das funktioniert doch eh nie.
Fühle ich sehr, ja.
Also weil ich mir dann praktisch so als Discovery-Writer auch halt ein paar mehr Gedanken darüber machen musste, wie geht das Buch aus, wie sieht das komplette Exposé dann aus, ne? Und bestimmte Sachen dann irgendwie plötzlich nicht funktioniert haben und das dann irgendwie sehr frustrierend ist. Und ich muss auch sagen, auch jetzt, so kurz bevor das die Frist abläuft, bin ich mir noch nicht sicher, ob ich überhaupt abgebe, weil es passt halt gefühlt manchmal noch nicht. Und ach, ich bin am Brainstorm mit mir selbst und überlege und tue und mache. Aber ja, es ist alles irgendwie so ein bisschen, ich weiß noch nicht. Also schwierig. An sich fand ich die Idee super toll und jetzt habe ich sie immer weiter ausgearbeitet. Jetzt finde ich es immer blöder. Keine Ahnung. Das ist das. Ansonsten habe ich noch an einer Kurzgeschichte gearbeitet. Die ist aber noch nicht fertig. Vielleicht bringe ich die dann für die nächste Episode, für die Lesung mit. Und dann habe ich so ein bisschen über Newsletter nachgedacht, also nicht welche empfangen, sondern als Sendner-Part. Also ist das sinnvoll, sowas anzubieten, weil irgendwie gefühlt hypen sich Newsletter ja, das ist ja so ein 90er-Jahre-Konstrukt, jetzt wieder irgendwie nach oben. Und was ich halt interessant fand, so als Gedanke, ist halt so ein Newsletter, wenn die Leute sich dann halt freiwillig bei dir eintragen, weil sie halt da Infos bekommen wollen, dass du da praktisch deine eigene Reichweite in Anführungszeichen hast und es nicht so ist, dass irgendwie man bei Social Media sich die Reichweite irgendwie leiht, ne? Wenn Instagram oder Threads oder was weiß ich entscheidet, ach nee, deinen Account, den schmeißen wir jetzt mal weg oder tun die Reichweite algorithmisch wieder beschränken, weil wir keine Autorenthemen mehr anzeigen oder so eine Späße, ne? Ist ja in der oder anderer Form durchaus schon alles vorgekommen, dann ist die Reichweite halt weg und so beim Newsletter hat man halt so mehr Kontrolle über seine eigene Reichweite und man hat halt seinen eigenen Kanal darüber und da bin ich jetzt gerade so am Nachdenken, ob ich da so ein Newsletter-Format für meine Webseite, für mein ganzes Dings da anbieten möchte und bin da am Gucken, Machen, Tun, auch technischer Natur. Ja, das ist so das, was mich den Monat so autorentechnisch mehr oder weniger bewegt hat.
Ja, also ich finde tatsächlich das Ganze mit dem Newsletter immer super spannend, weil ich habe das Gefühl, in der Autorenbubble wird das so mega hochgehypt. Deswegen, ich habe auch einen eigenen Newsletter, aber ich bespiele den halt fast gar nicht, weil ich mir so denke, was soll ich denn erzählen? Weil vor allen Dingen, zum Beispiel bei mir war jetzt in diesem Monat nichts los. So, was soll ich dann schreiben mäßig? Also es ist schon, glaube ich, ganz cool, dass man Menschen erreichen kann, ohne abhängig davon zu sein, was jetzt der Algorithmus möchte oder nicht möchte oder so. Auf der anderen Seite, du musst dir ja dein Newsletter auch erstmal aufbauen. Und das ist dann halt teilweise doch schon ein bisschen schwieriger. Und du brauchst halt irgendwie Dinge, die du erzählen kannst oder so.
Du klingst nur noch so semi-begeistert davon.
Ja, ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass ich noch bei meinem ersten Kaffee heute bin. Also, ich bin noch ein bisschen müde, aber das ist okay. Ich habe das Gefühl, dass immer ganz viel vom Newsletter hochgehypt wird. Aber zumindest, ich habe noch nicht so wirklich die krassen Resultate gesehen, die man dann irgendwie, die einem versprochen werden überall. Und wie gesagt, man muss halt auch erstmal seinen Newsletter-Stamm aufbauen und es ist halt auch sehr viel Arbeit und sehr anstrengend und nicht gerade ohne.
Die krassen Sachen, die dann so versprochen werden, das klingt so, kaum hatte ich mein Newsletter eingerichtet, 2 Wochen später habe ich 5 Kilo verloren, mein Gehalt ist jetzt doppelt so hoch und...
aber es wird halt immer quasi mehr oder weniger versprochen, wenn du deinen Newsletter groß genug aufziehst, dann kommst du auf die Bestsellerliste auf Amazon, weil du hast ja bei Amazon... brauchst du ja nur, ich glaube, um die 200 Verkäufe, um in die Top 100 in Amazon-Büchern zu kommen, also vor allen Dingen bei E-Books. Und so um die 200 Bücher ist an sich machbar an einem Tag. Also bezieht sich auf einen Tag. Und der Gedanke dahinter ist tatsächlich, wenn du irgendwie, keine Ahnung, 200, 300 Leute in deinem Newsletter hast, die alle interessiert sind, die du alle, also, und dann schickst du zum Release eine Nachricht raus, so, hey, mein Buch ist draußen, dass dann im besten Fall alle von diesen Leuten, die dich abonniert haben, dann an dem Tag auch dein Buch kaufen und du dadurch in die Bestsellerliste kommst und dadurch halt mehr Reichweite bekommst. Das ist so ein bisschen immer das, was dir versprochen wird. Aber die Realität ist halt, also ich dümpel jetzt seit Jahren bei, ich weiß nicht, 30 AbonnentInnen rum, von denen vielleicht 10 Leute mein Newsletter überhaupt öffnen, wenn ich ihn rausschicke. Gut, ich bin auch da nicht sonderlich aktiv, wie gesagt. Aber es ist schon, ja, keine Ahnung. Also Gewicht verliert man damit nicht, aber theoretisch kann man damit, wenn man es richtig anstellt, gut Reichweite für die Bücher, also für die eigenen Bücher farmen.
Gut, ja, jetzt habe ich was vom Pan-Stipendium erzählt und ich vermute, du in deinem letzten Monat ja auch noch ein bisschen darauf hingearbeitet hast, neben anderen Sachen. Was ist denn da so Schönes passiert bei dir?
Also ich muss tatsächlich gestehen, ich habe noch nicht am Pan-Stipendium gearbeitet. Ich habe ja auch noch ein paar Tage Zeit. Ich hatte schon mal eine Verlagsbewerbung fertig gemacht mit dem Projekt, was ich jetzt auch bei Pan einreichen möchte. Und dementsprechend ist es quasi fast fertig. Das heißt, ich muss nur einmal nochmal drüber gucken, dass das auch alles funktioniert und passt. Das heißt, das ist jetzt nicht das, da mache ich mir jetzt gerade gedanklich nicht so viel Stress. Ich struggle gerade noch ein bisschen mit der Veröffentlichung, die jetzt bevorsteht. Wir müssen jetzt den Release-Tag nochmal wahrscheinlich verschieben, also werden den verschieben müssen. Und das war jetzt in den letzten Wochen sehr, sehr viel, was da nochmal abging und Release ist generell sehr anstrengend und sehr viel, ist auch sehr, sehr toll, aber es ist halt auch, es kommen dann immer so ein bisschen Selbstzweifel auf, weil was ist, wenn das Buch doch nicht so gut ist, was ist, wenn man doch eine bessere Version des Buches hätte abliefern können und all das und dann halt natürlich die Angst, was, wenn Leuten das nicht gefällt, was ich fabriziert habe und das heißt, das ist so kurz vor Release ist zum einen immer sehr, sehr viel zu tun und zum anderen ist dann immer auch noch sehr viel emotional sehr anstrengend. Deswegen habe ich jetzt auch im April fast nichts anderes geschafft. Ich sitze tatsächlich gerade eigentlich auch daran, für eine andere Autorin noch ein Buch zu lektorieren, aber ich komme so schlecht gerade voran, weil ich einfach die ganze Zeit irgendwie nur in meinem eigenen Stuff drin bin. Ich freue mich dann auch schon ein bisschen, wenn der Release durch ist, um mich dann wieder ein bisschen auf andere Dinge konzentrieren zu können. Also ich liebe das Buch sehr. Ich werde auch nachher wieder in der Lesungsdings ein bisschen was daraus vorlesen. Aber es ist schon, ich bin tatsächlich ein bisschen froh, wenn ich dann am Ende damit durch bin. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen dieses Zwiegespaltene, was die meisten AutorInnen haben, dass man auf der einen Seite sich freut, wenn das Buch fertig ist, wenn es draußen ist. Man hat aber trotzdem gleichzeitig die Angst, dass es den Leuten nicht gefällt. Und auf der anderen Seite ist es ist so viel und dann freut man sich einfach, wenn es durch ist. Aber auf der anderen Seite ist man total happy und ist so, ja, aber es ist so gut und ich will am liebsten noch, keine Ahnung, ein Jahr weiter daran arbeiten, um es noch besser zu machen. Aber naja, irgendwann muss man halt zu einem Schluss kommen und ja.
Ja, das Problem am Autorendasein ist, irgendwann muss man es ja in die Welt entlassen und dann lesen das andere Leute. ja.
Und die haben alle Meinungen.
Genau. sollte verboten werden, ne?
Nein, also es ist eigentlich ja schon ganz cool, aber es ist halt immer ein bisschen mit Angst verbunden, weil es auch tatsächlich ein paar meiner Testlesenden meinten, das ist mein bestes Buch bis jetzt. Und das ist halt natürlich irgendwie die Angst da, dass andere Leute das nicht so sehen. Und dann aber auch die Angst da, was, wenn andere Leute das auch so sehen? Was ist, wenn das mein bestes Buch ist bis jetzt? Auf der anderen Seite denke ich so, ja, ist ja gut, wenn das beste Buch bis jetzt ist. Aber dann denkt man sich so, wie soll dann das nächste Buch, was ich mache, noch besser sein als das? Naja.
Ich wollte gerade sagen, was ist, wenn das beste Buch von dir ist oder sein wird, ne?
Ja, genau. Ja. Das ist auch regelmäßig, wenn ich Bücher veröffentliche, denke ich so, was ist, wenn das mein bestes Buch ist? Ja.
Machst du denn Marketing damit? Stand auf der Shortliste fürs Pan-Stipendium?
Will ich theoretisch noch machen. Bis jetzt habe ich es noch nicht gemacht. Ja. Mal gucken.
Gut. Ja. Wir wollen ja dann über Bücher reden. Einmal so Bücher, die wir im letzten Monat gelesen haben und manchmal auch Bücher, die so ein bisschen historischer Natur sind, die wir mal früher gelesen haben. Und du hast uns heute wieder, ich glaube, drei Bücher mitgebracht, wenn ich es richtig sehe. Und ja, da würde ich dich mal bitten, uns das erste wahrscheinlich ein wundertolle Buch vorzustellen.
Ich weiß nicht, ob es wundertoll ist, es ist sehr emotional. Das ist Die Namen von Florence Knapp. Wahrscheinlich, wenn man in letzter Zeit in einem Buchladen war, hat man es gesehen. Das ist der Spitzentitel von einem der Großverlage. Ich habe jetzt vergessen, welcher Verlag das war. Auf jeden Fall geht es um ein Kind, also theoretisch geht es um die Mutter, das ein Kind bekommt, es geht quasi darum, wie dieses Kind jetzt benannt wird und ob der Name etwas am Kind ändert. Und man hat halt, die Mutter will das Kind Julian nennen, der Vater will, dass das Kind, also es ist ein Sohn, also es ist ein Junge, will, dass das Kind in der Tradition von seiner Familie quasi aufwächst und auch Gordon heißt, wie der Vater. Und die kleine Tochter möchte das Kind gerne Bear nennen, also wie der Bär, aber in Englisch. Und die Mutter ist dann halt so ein bisschen hin und her gerissen und weiß halt nicht, wie will sie jetzt dieses Kind nennen. Und es gibt dann quasi, man hat dann diese drei Namen, und hat dann zu jedem dieser drei Namen quasi, wie das Leben aussähe, wenn dieses Kind so genannt werden würde. Und es war schon teilweise echt heftig, teilweise echt heavy, weil es geht auch um häusliche Gewalt und alles, was damit quasi einhergeht. Ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern, aber teilweise ist es schon sehr heftig, was dann da drin passiert. Und ja, das ist schon, ich hätte nicht gedacht, dass es teilweise so heftig wird. Auf der anderen Seite finde ich, das sind drei sehr realistische Darstellungen von dem, wie das Leben, also wie ein Leben sein könnte, weil es ist natürlich auch die Frage so, wie beeinflusst es die Mutter, wenn das Kind so heißt, wie beeinflusst das halt dann die Schwester, wie beeinflusst das den Vater und so weiter. Und man hat da drei sehr, sehr unterschiedliche Leben, die sich da abzeichnen. Was ich ganz gut finde, ich dachte nämlich am Anfang erst, dass du quasi einmal einen Teil hast, wo das Kind dann nur den Namen, keine Ahnung, Julian hat und im nächsten Teil ist dann nur der Name Bear oder was auch immer. Aber es ist tatsächlich immer, dass sich die Kapitel abwechseln. Mit immer, dass du quasi so sagst, so, ja, 10 Jahre nach Geburt und dann hast du halt da deine drei Kapitel, wie das aussieht und dann sind es, keine Ahnung, 15 Jahre nach Geburt und immer so weiter. Und da einfach quasi die großen Unterschiede zu sehen, wie ein Mensch sein kann und wie das Leben aussieht, wenn man einen anderen Namen bekommen hätte, fand ich schon, also das Gedankenexperiment da war schon sehr gut gelungen.
Ja, ich konnte mir erstmal so irgendwie am Anfang so was zu den Titel gesagt hast, weil ich das Buch jetzt nicht kenne, nichts drunter vorstellen und fand dann aber die Idee eigentlich ziemlich interessant, wie du gesagt hast, dass das dann so verwoben wird und dann immer für die jeweiligen Jahre entsprechend gezeigt wird, wie hat sich's da weiterentwickelt. Was denkst du, haben die unterschiedlichen Leben jetzt wirklich was mit dem Namen zu tun oder ist es dann eher das, also ich sag mal zum Beispiel wenn er nicht Gordon genannt wird, dass dann der Vater irgendwie sauer ist, sich von der Frau trennt, könnte ich mir jetzt vorstellen, und dadurch das Leben anders verläuft. Also wie sehr macht wirklich der Name da was aus?
Also ich kann es ja einmal sagen, weil das ist ja sehr, sehr am Anfang zum Beispiel dadurch, dass es um häusliche Gewalt auch geht, der Vater ist sehr gewalttätig gegenüber der Mutter. Und als sie dann zum Beispiel beschlossen hat, dieses Kind Bear zu nennen, rastet der Vater komplett aus und ein Nachbar muss dann einschreiten und der Vater, so gewalttätig wie er ist, in seinem Rausch, dass die Mutter jetzt halt nicht seiner Anweisung befolgt hat, bringt halt den Nachbar um. Dadurch kommt er dann ins Gefängnis und diese Kinder wachsen, also vor allen Dingen der Sohn wächst dann ohne den Vater auf. In der zweiten Geschichte, ich weiß gar nicht, wann das erzählt wird, also als Julian ist, dann ist quasi, da eskaliert dann einfach die Gewalt zwischen Vater und Mutter weiter, also der Vater eskaliert dann immer weiter die Gewalt, bis es zu einem gewissen Punkt kommt, dass sage ich nicht, verrate ich jetzt nicht. Und diese Kinder wachsen dann zum Beispiel an einem ganz anderen Ort auf, also bei der Großmutter in Irland. Und in der dritten Geschichte ist es tatsächlich so, dass die Mutter halt sich allem unterordnet, was der Vater sagt. Und das heißt, es ist quasi, das Kind wächst dann auch damit auf, dem Vater gefallen zu wollen. Und dadurch sind es drei sehr, sehr verschiedene Menschen, die aus diesem Kind werden. Halt entweder, ja, also ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern, aber es sind schon drei sehr unterschiedliche Menschen, die da quasi draus werden.
Ja, es klingt auf alle Fälle interessant, ja.
Ja. Ich hoffe, du hast ein etwas leichteres Buch für uns mitgebracht.
Naja, ich kann das ja mal so einleiten, dann weißt du, glaube ich, schon, worum es geht. Willst du mit mir rebellieren gegen die Zustände?
Ja, das heißt, du hast es jetzt auch gelesen, gehört schon.
Genau, die Känguru-Rebellion, also der fünfte Teil der Känguru-Werke und als Hörbuch. Und also ich kann, glaube ich, im Gegensatz, was du letzte Episode gesagt hast, würde ich dann schon sagen, ja, als Hörbuch ist es wesentlich witziger und ich kann auch, glaube ich, verstehen, warum. Du hattest ja zum Beispiel gesagt, diese Podcast-Szenen, dass die dir so ein bisschen dröge vorkamen und sie sind halt im Hörbuch, sind sie dann doch wesentlich besser, weil du halt die Person dann auch irgendwie, ja, einzelner wahrnimmst als unterschiedliche Person. Man muss aber auch sagen, die Stimme des Kängurus ist ein bisschen anders in dem Hörbuch, weil, also ich hatte das jetzt nur so Meta mitbekommen, weil wohl irgendwie, so wie er sie sozusagen davor gemacht hat, das war relativ anstrengend und jetzt hat er sie ein bisschen weniger anstrengend nachgemacht. Ansonsten, ja, jetzt das Buch praktisch einmal komplett durchgehört. Wie gesagt, als Hörbuch definitiv witziger und ich muss auch sagen, es kommt mir sehr viel erklärender vor als vielleicht die Bücher davor und auch ja, mehr politischer, würde ich sagen. Weiß ja nicht, ob du da mitgehst oder eine andere Meinung zu hast. Ja.
Ja, das hatte ich ja, glaube ich, auch gesagt, dass ich das Gefühl hatte, dass es wesentlich öfter irgendwie auf ein politisches Statement hinaus wollte als die anderen Bücher. Beziehungsweise immer wieder quasi sich so ein bisschen in politischen Monologen verrannt wird. Was ich ein bisschen schade finde, weil dadurch irgendwie viel von dem Charme von vorher verloren geht. Und ich hatte das Gefühl, dass das Känguru nicht mehr so kommunistisch ist, wie es am Anfang ist. Also zumindest sagt er es nicht mehr alle, keine Ahnung, drei Seiten.
Ja, also so ein bisschen diese anarchistische Leichtigkeit ist verloren gegangen.
Ja,
ne?
Aber ich meine, auf der anderen Seite, wenn man in die Welt guckt, verständlicherweise.
Ja. Und es sind auch ein paar sehr gute, ich sag mal, Witze.
Auf jeden Fall.
Dabei gewesen, ne? Zum Beispiel, warum Verbrenner Verbrenner heißen, ne? oder die Szene mit den Garagen, ohne da weiter zu spoilern, alles sehr, sehr schön. Also man kann es sich definitiv anhören. Ich habe es auch relativ schnell, also wirklich durchgehört, dass das ging relativ fix. Da war dann auch so dieses, oh, jetzt will ich weiterhören. Also nicht irgendwie, dass ich gesagt habe, boah, ne? Aber ja, es ist schon ein bisschen erklärender und politischer und ja, aber alles in allem würde ich es halt ja, trotzdem empfehlen. Und wir erfahren natürlich auch, was mit dem Schredder passiert und er gerade ist.
Das fand ich genial.
Ja, aber ich habe auch so das Gefühl, bestimmte Sachen sind halt eigentlich völlig rausgefallen irgendwie. Ihre ganzen Namen und so, die sie sich damals gegeben haben im asozialen Netzwerk und was weiß ich, ne? Das gibt's halt alles nicht mehr, ne?
Ja, und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass zum Beispiel Hertha war ja in den vorherigen Büchern immer mal nur so ein Side-Character, der gefühlt nie aufgetaucht ist. Aber wenn sie aufgetaucht ist, war es schon funny. Und jetzt war es gefühlt, dass sie in jeder dritten Szene aufgetaucht wurde. Also, und das hat irgendwie so ein bisschen, naja. Aber was ich sehr toll fand, war, wir bekommen ein paar Szenen aus der Sicht des Kängurus. Und das ist schon, das fand ich genial.
Und die werden natürlich im Hörbuch dann auch vom Känguru gelesen, was natürlich dann auch sehr, sehr witzig ist. Und ich muss dazu noch sagen, diese Podcast-Episode wird von Herthas Eckkneipe gesponsert.
Ja, natürlich.
Ja, also wer das Hörbuch kennt, der weiß jetzt warum.
Und Snacks and the City 3.
Nee, kann man sich auf alle Fälle anhören. Ja, ansonsten denke ich, hast du auch in der letzten Episode da ja einiges zu gesagt. Ja. Aber definitiv meine Empfehlung, hört es euch als Hörbuch an. Gut, was bringst du uns denn als nächstes mit?
Nummer zwei ist Beth is Dead von Kati Burnett. Das ist ein, ich würde sagen, tatsächlich eher so ein Jugendroman-mäßig. Ich habe super viel davon gesehen und super viel Werbung bekommen und war so ein bisschen, ich war mir nicht sicher, ob ich das wirklich mir angucken will, also beziehungsweise lesen will. Weil ich fand irgendwie, es klang nicht so interessant. Vor allen Dingen, wenn schon am Anfang dir gesagt wird, ja, Beth is dead, also Beth ist tot, das denkst du dir so, okay, ist das nicht ein Spoiler? Naja, nicht wirklich. In der ersten Szene finden sie heraus, dass Beth tot ist und dann versuchen sie halt herauszufinden, was mit Beth passiert ist. Also es geht quasi um vier Schwestern. Das ist so ein bisschen angelehnt an Little Women. Ich muss aber sagen, also dadurch, dass ich Little Women nie gelesen oder geguckt habe, keine Ahnung, wie sehr es angelehnt daran ist. Ich weiß nur, es funktioniert auch ohne Vorwissen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es besser funktioniert, wenn man mehr Vorwissen hat. Und es ist quasi der Vater von den vier Mädchen, also von den vier Töchtern, hat ein Buch über die vier geschrieben und am Ende dieses Buches stirbt Beth. Sie ist aber im wahren Leben quasi, ist sie am Leben. Und es war so die ganze Zeit ein, warum hat er das getan mäßig. Und dann beginnt quasi dieses Buch, also Beth is Dead, damit, dass Beth tot ist. Also umgebracht wurde und jetzt halt die anderen drei Geschwister versuchen herauszufinden, was ist passiert, wer hat was getan und es ist sehr viel Verstrickung drin. Ich fand es teilweise ein bisschen schwierig, dem zu folgen, weil es doch sehr viele Namen waren und sehr viele Verstrickungen untereinander. Ich war kurz davor, mir eine Mindmap zu zeichnen, um da irgendwie durchzublicken. Wie gesagt, es war sehr viel teilweise. Aber es war tatsächlich sehr spannend. Ich fand, ab irgendeinem Punkt war es sehr absehbar, was da passiert. Also wer das war, war aber trotz allem, würde ich sagen, ganz gut gemacht. Ich würde nicht sagen, dass der Hype, den ich jetzt irgendwie mitbekommen habe, gerechtfertigt ist. So krass fand ich dieses Buch jetzt nicht, aber ich fand es schon eigentlich sehr angenehm. Vor allen Dingen für ein Krimi ist es schon sehr angenehm gewesen, weil es fühlte sich weniger gravierend an, also unter anderem halt auch, weil es ein Jugendbuch ist. Ja. Dadurch ist es, aber es ist, wie gesagt, es war sehr angenehm, es war aber jetzt nicht, wo ich sage, hat jetzt die Grundfesten meiner Existenz erschüttert, wie so manch andere Bücher. Aber es war, wie gesagt, es war ein ganz netter Read zwischendurch und das braucht man ja auch manchmal.
Gut, Frage zum Einstieg, also Beth ist tot, ja?
Ja, Beth ist tot.
Du hast es ja gefühlt irgendwie jetzt fünfmal gesagt. Deshalb musste ich nochmal sicherheitshalber nachfragen. Geht das dann in so Richtung Krimi? Weil das Genre habe ich jetzt nicht so richtig rausgehört.
Ja, schon. Aber es ist halt ein Jugendbuch-Krimi. Also ja, es ist ein Krimi. Man hat auch immer wieder Rückblicke auf, was vorher passiert ist. Also wir bekommen auch ein paar Szenen, Kapitel noch mit Beth, wo sie noch nicht tot ist. Aber ja, es ist das große Ziel ist herauszufinden, wer sie umgebracht hat.
Okay, nee, aber ich glaube, das ist dann so, ich glaube, so Jugendbücher, weiß ich nicht, finde ich immer für mich dann schwierig zu lesen, mir dann vielleicht ich weiß nicht. Also ich gucke auch gerade so eine Kinderserie mit meiner Tochter zusammen und die ist halt, als Erwachsener ist die halt super, super entspannt, weil so die großen dramatischen Wendungen, weißt du, da denkst du dir nur, ja. Also weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Dass das dann so, du weißt ja, es kann jetzt nichts Schlimmes passieren, da kriegt jetzt kein furchtbar schreckliches Monster heraus oder so. Ja.
Ja, deswegen mag ich tatsächlich Jugendbücher ganz gerne, weil du hast halt trotz allem diese Spannung, du hast halt immer dieses Gefühl, oh nein, das ist alles ganz dramatisch, aber auf der anderen Seite ist es halt wesentlich entspannter, als wenn du jetzt halt zum Beispiel Krimis aus der Erwachsenen-Ecke liest. Ich muss aber sagen, in dem Buch sind dann trotzdem so ein paar wichtige Themen mit angeschnitten, vor allen Dingen für jugendlich wichtige Themen, würde ich sagen, wo man auch so ein bisschen sich denkt, das sollte man als Jugendlicher schon im Blick haben. Also es geht dann zwischenzeitlich auch die Frage, ob da jemand gegroomt wird und sowas. Und da würde ich sagen, das ist schon eigentlich ganz gut und wichtig, dass man das in Jugendbüchern auch bespricht, damit halt die Jugendlichen auch wissen, was ist das, wie erkenne ich das und all sowas, ja.
Witziger Fun Fact, Grooming nennt man ja in der Softwareentwicklung, das Schätzen von Tickets dann, in Scrum-Prozessen und so.
Grooming ist doch auch, wenn du mit deinem Tier zum hier Friseur gehst, das ist doch auch Grooming, oder? Ich glaube.
Okay.
Ja, wie auch immer.
Müsste man mal nachschlagen, was das Wort eigentlich konkret im Deutschen bedeutet. Und schauen wir mal, das Putzen, Pflegen, Fellpflege, Pferdepflege, Viehputz, Cyber-Grooming, ja, die Pistenpflege, wenn es Sky-Slope-Grooming ist. Pair-Grooming ist gegenseitige Fellpflege. Also, ja, okay.
Okay, ja, gut.
Ich würde sagen, unseren Bildungsauftrag für heute haben wir wieder erfüllt.
Perfekt. Dann kannst du ja weitermachen mit deinem nächsten Buch.
Ja, und Bildungsauftrag ist das richtige Wort. Und mein nächstes Buch heißt Aus. Also wirklich Aus mit Ausrufezeichen.
Das heißt, es geht um Hunde?
Nein, es geht um Wissenschaft. Es ist von den Science Busters und das ist so eine österreichische Kabarettgruppe, was im Buch dazu führt, dass halt auch viele österreichische Anspielungen drin sind, die man so als Deutscher dann erstmal so, was? und die machen halt so Vermittlung von Wissenschaft in so Theaterprogrammen auf humorvollem Level und haben halt auch schon einige Bücher veröffentlicht. Die gibt es seit 2007. Und ja, in dem Buch Aus geht es halt um das Ende von allem Möglichen, also das Ende der Menschheit, das Ende der Milchstraße, die Unendlichkeit. Ja, so thematisch würde ich sagen, schon interessant für viele Leute. Wobei, wenn man da so ein bisschen drin ist, kennt man da auch schon einige Sachen, die da vorgestellt werden wahrscheinlich. Aber was halt auch so schön ist, also es ist, was das Buch dann wirklich abhebt, selbst wenn man die Themen sozusagen alle schon kennen würde, ist der Humor. Also da ist es dann teilweise so, dass ich dann, ich glaube, das war das Kapitel Das Ende des Sonnensystems, in einem anderen Kapitel vordrängeln möchte und dann einfach schon seinen Kapitelanfang da reinschreibt an das Kapitel und dann das Buch sozusagen nochmal sagen muss, nee, pass mal auf, Ende des Sonnensystems, jetzt bist du noch nicht dran. Du kommst erst später dran und sich dieses Buch dann sozusagen vordrängelt und man hat halt noch andere humorvolle Sachen und also das macht dann echt Spaß, das auch zu lesen, diese Sachen. Ansonsten, wie gesagt, interessante Themen, wo man dann halt übers Ende von allem Möglichen redet und wie das passieren kann. Und dann wird auch immer so ein bisschen abgeschwiffen. Ja, also sehr, sehr unterhaltsam, kann ich für Wissenschaftsinteressierte empfehlen. Und das Schöne ist, wenn man da halt dann sagt, oh, hat mir gefallen. Ich glaube, sie haben halt auch noch 6 oder 7 andere Bücher. Also da kann man dann noch eine ganze Menge zu lesen, ja.
Die wichtige Frage ist natürlich, wird auch über das Ende des Buches geredet?
Tja, ich sag einfach mal, das spoilere ich nicht, lasst euch überraschen.
Also ja, gut, sehr schön.
Ja, vielleicht auch nicht, vielleicht habe ich es jetzt extra so angeteasert damit. Ne?
Ja.
Ich würde sagen, nach dem Buch steht die Welt dann nicht Kopf, aber das ist bei dir anders, oder?
Genau, das dritte Buch, was ich gelesen habe, also beziehungsweise was ich vorstellen möchte, heißt Upside Down, die Welt steht Kopf von N.R. Walker. Ich muss gestehen, ich weiß bis jetzt nicht, warum dieses Buch Upside Down heißt. Whatever. Ich muss sagen, es ist mein April-Highlight ist mein April-Highlight. Es ist wunderschön. Dieses Buch ist so toll. Es ist so süß. Ja, ich muss tatsächlich sagen, ich habe es im März angefangen zu lesen, habe gemerkt, es wird ein Highlight. Ich hatte aber mein März-Highlight schon und wusste, es wird nicht besser als mein März-Highlight. Also habe ich es noch bis April geschoben, damit es mein April-Highlight werden kann, weil ich war so, es ist ein Highlight. Okay. Aber worum geht's? Es geht um zwei Leute. Es ist ein Gay-Couple, es ist auch Ace-Representation, also Asexualität, also Leute, die keine sexuellen Anziehungen finden und empfinden. Und die eine Person ist sich da quasi relativ sicher in der eigenen Identität und die andere Person findet quasi gerade dieses Label für sich. Und auf jeden Fall ist es ist eine sehr, sehr süße Geschichte, wie sie sich kennenlernen. Und es ist irgendwie sehr cute, weil sie sehen sich immer im Bus und haben dann irgendwie so 3 Stationen, die sie miteinander fahren und versuchen dann halt die ganze Zeit, sich in diesen drei Stationen möglichst kennenzulernen und irgendwie näher zu kommen, also emotional näher zu kommen, und fangen dann an, sich gegenseitig Fragen zu stellen. Und das fängt dann an mit ganz normalen Fragen, wie man sich die halt so stellt, wenn man jemanden kennenlernen will, und geht dann halt rüber zu wilden Fragen, sowas wie unter der Annahme, dass sich niemand verletzt, welche olympische Disziplin wäre die lustigste, wenn alle betrunken wären. Und sowas, wo man dann so ein bisschen einfach auch lachen muss beim Zuhören. Und was ich auch toll finde, ist, dass es dann quasi in diesem Buch einen Fanclub von dieser Beziehung gibt, die in diesem Bus auch sitzen, die dann immer darauf warten, dass die halt ihre drei Haltestellen zusammen fahren können, und die ganze Zeit total mit denen mitfiebern, ob die jetzt tatsächlich zusammenkommen oder nicht. Und es ist eine sehr, sehr niedliche und, ich würde sagen, eine sehr unspektakuläre, also was das Drama angeht, relativ niedrig. Dadurch ist es halt, fühlt es sich sehr, sehr wholesome an. Ja, also wie gesagt, ich weiß nicht, warum die Welt Kopf steht. Wahrscheinlich, weil die beiden sich verlieben. I don't know. Aber es wird halt tatsächlich nicht referenziert. Aber es ist tatsächlich, ich fand das Buch sehr toll. Ich mag es tatsächlich sehr gerne. Und wie gesagt, ist mein April-Highlight, weil es war schon sehr toll.
Also diese Idee mit dem Fanclub im Bus, das habe ich mir gerade sehr bildlich vorgestellt, und ich muss sagen, ich finde es irgendwie sehr, sehr abstrus, aber auf eine sehr niedliche und schöne Art und Weise, ja, weil das irgendwie so sehr schräg ist und ich mir dann vorstellen kann, dass sie dann immer im Anschluss irgendwie bei ihren Fanclub-Treffen diskutieren, wie es jetzt weitergeht.
Ja, es hat, also sind auch primär ältere Leute, aber die treffen sich dann und haben dann irgendwie angefangen, dann auch noch Rezepte auszutauschen und so, und dadurch entwickelt sich quasi eine Freundschaft zwischen den ganzen Leuten, und teilweise ist halt wirklich, dass die dann auch die Plätze für die beiden frei halten, damit die auch nebeneinander sitzen können und so. Also es ist schon sehr, sehr süß. Ich mag es tatsächlich sehr gerne, und ja, gut. Dann sind wir von Büchern, die wir gelesen haben, zu Büchern, die wir selber schreiben. Ja. Was hast du uns mitgebracht? Woraus liest du uns vor? Winston.
Nein.
Ich sag's so oft, bis es funktioniert.
Ja, vielleicht. Wenn du dreimal Winston in einem Spiegel sagst, weißt du ja, was passiert.
Winston,
ne?
Winston, Winston. Dann ja, kriege ich Zigaretten geschenkt.
Oh Gott, nein. Das möchte ich hier sagen, das würde ich auf keinen Fall unterstützen. Nee, ich habe ja immer so gesagt, ich schreibe irgendwelche Fachartikel, und dann dachte ich mir, hey, lese ich doch heute mal aus so einem Artikel vor. Aber, kleiner Twist, ich sag dir jetzt 5 Titel und du darfst dir aussuchen, aus welchem wir vorlesen.
Oh, fuck.
Also, der erste heißt Fidiverse. Der zweite heißt Orthodoxe Dateimanager. Der dritte heißt Markdown, einfach und vielseitig. Der vierte heißt Reguläre Ausdrücke. Und der fünfte heißt Coding Conventions. Also Fidiverse, Orthodoxe Dateimanager, Markdown, Reguläre Ausdrücke und Coding Conventions.
Ich würde sagen Nummer 1, weil ich mir darunter gar nichts vorstellen kann. Ja.
Fidiverse.
Let's go.
Okay. Ja, dann let's go. Fidiverse. Wer sich mit sozialen Netzwerken wie Mastodon beschäftigt, wird den Begriff des Fidiverse bereits gehört haben. Das Kofferwort, bestehend aus Federation und Universe, bezeichnet ein Netzwerk verschiedener sozialer Plattformen, die nicht von einem einzigen Anbieter betrieben werden, sondern auf vielen unabhängigen Servern laufen und mittels offener Protokolle miteinander verbunden sind. Anders als in den klassischen Walled Gardens à la X, Facebook oder YouTube, wo jede Plattform ein geschlossenes System darstellt, können im Fidiverse Nutzer plattformübergreifend miteinander interagieren. Oft genügt bereits ein einziger Account, um Inhalten über verschiedene Dienste hinweg zu folgen und zu kommentieren. Zum Beispiel, um über Mastodon einem Pixelfeed-Account zu folgen. Ein großer Vorteil der Föderation ist die Robustheit. Es gibt keinen Single Point of Failure. Fällt eine Instanz aus oder wird abgeschaltet, betrifft das nur dessen Nutzer, nicht aber das gesamte Netzwerk. Spezialcommunities können eigene Instanzen mit spezifischen Moderationsregeln oder Features betreiben, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Nutzer haben die Wahl, sich einer Instanz anzuschließen, deren Ausrichtung und Richtlinien ihnen zusagen, oder selbst einen Server aufzusetzen. Andererseits bedeutet die dezentrale Föderation auch, dass kein einzelner Akteur vollständige Kontrolle über Inhalte und Abläufe hat. Zentralisierte Netzwerke können schneller agieren, einheitliche Richtlinien durchsetzen und technisch einfacher skalieren, da alle Daten an einem Ort liegen. Im Feediverse müssen sich die Betreiber der einzelnen Instanzen abstimmen, um zum Beispiel Spam oder Missbrauch einzudämmen. Jede Instanz moderiert primär für sich. Auch sind föderierte Systeme komplexer. Der ständige Austausch zwischen Instanzen erfordert robuste Protokolle und kann die Infrastruktur bei hohen Aktivitätspeaks erheblich beanspruchen. Im Rahmen dieses Artikels soll vorrangig auf den Teil des Feediverse eingegangen werden, der die ActivityPub-Spezifikation nutzt. Andere Mitglieder des Feediverse im weiteren Sinne wie BlueSky als Nutzer des AT-Protokolls oder Diaspora mit dem gleichnamigen Protokoll werden nur angerissen. Geschichte. Der Grundgedanke von Dezentralität war schon früh im Internet verankert. Das E-Mail-System ist bis heute ein anschauliches Beispiel für ein föderiertes Netzwerk. Jeder kann E-Mail-Server aufsetzen und in der Theorie ohne Probleme mit anderen E-Mail-Servern kommunizieren. Auch wenn es im E-Mail-System in den vergangenen Jahrzehnten zu enormen Zentralisierungen gekommen ist, ist es im Kern immer noch ein dezentrales System. Mit dem Web der späten 90er und beginnenden 2000er Jahre entstanden persönliche Websites, Webringe, RSS, Atom-Feeds und frühe Blogging-Ökosysteme. Technisch dominierten zwar zentralisierte Plattformen wie Blogger.com, aber gleichzeitig gab es einen starken Drang zur Selbsthostbarkeit. Besonders RSS und Atom konnten als gedankliche Vorläufer des Feediverse gelten, da sie schon früh das automatische Abonnieren von Inhalten über verschiedene Server hinweg ermöglichten. Genau, und dann geht das hier noch etliche Seiten so weiter. Also da wird dann das Feediverse dann angefangen im Detail zu erklären. Das war ja jetzt ja mehr so die Einleitung und ganz kurze anderes der Geschichte. Da kommt ja dann auch noch wesentlich mehr und da geht es dann halt am Ende um diese ganzen Geschichten, wie funktioniert das technisch, was für Sachen gibt es im Feediverse, also zum Beispiel Mastodon oder Lemmy als Reddit-Ersatz oder Pixelfeed als Instagram-Ersatz etc. etc. Und da wird einmal praktisch so ein ganzer Abriss gegeben, dass man das Thema dann so als Rundumschlag einmal in der Hoffnung dann grundlegend verstanden hat.
Okay, gut.
Und jetzt nochmal mit mehr Begeisterung.
Okay, gut. Aber ich finde, dezentralisierte Föderation klingt schon wie so ein Fantasy-Begriff. Also es könnte auch aus Star Wars kommen. Sorry, Sci-Fi-Begriff.
Es wäre dann mehr Star Trek, würde ich sagen, die Föderation.
Was weiß
aber
ich?
Ja,
hat was mit Sternen zu tun.
Habe ich auch immer so das Gefühl, wenn ich dann Föderation lese, denke ich so, was?
Ah.
ja, gut. Ja, nee, sowas schreibe ich dann, wenn es halt um Fachartikel geht, weil das ja auch, ich sag mal, einen Großteil meiner Schreibarbeit in Anführungszeichen ausmacht, dachte ich, stelle ich heute mal sowas mal vor.
Ich fände es gerade lustig, wenn ich meinen anderen großen Teil meiner Schreibdinge vorstellen würde, weil ich auf Arbeit, also wenn ich in der Buchhandlung bin, super viele E-Mails schreibe und sowas oder Rezensionen zu Büchern und so. Das wäre lustig, wenn ich die hier vorlesen würde. Kann ich nicht machen wegen Datenschutz, also zumindest die E-Mails, aber naja, wie auch immer.
Sehr geehrter Herr Mustermann, sehr geehrte Frau Mustermann, genau, und du stellst uns heute nochmal etwas aus deinem Cyberpunk-Buch vor.
Ja, für die Leute, die den Titel vergessen haben, es heißt The Girl with the Heart-Shaped Glasses. Ich habe ja in der letzten Folge schon einmal quasi den Prolog vorgelesen und dann starten wir jetzt einfach mit Part 1 Recherche. Wir werden nicht weit kommen. Es gibt, das Buch ist in 4 Parts unterteilt, aber wir fangen mit dem ersten an. Kamera AZR 872-03. Die Brillengläser der Zielperson leuchten heller als die Reklametafel um sie herum. Sie verbergen ihre Augen. Sie selbst geht in der Masse an Menschen unter. Ihre schwarze Kapuze hat sie tief ins Gesicht gezogen, beinahe so, als wollte sie nicht gesehen werden. Doch vor meinen Augen kann sie sich nicht verbergen. Die Fassaden dieses heruntergekommenen Viertels sind mit Graffiti beschmutzt. Die Kameras zeichnen die Verschleierung dieser Zustände durch die erweiterte Realität nicht auf. Deshalb sieht man alles so nackt und ungeschminkt wie die bedauernswerten Leute, die sich keine Erweiterung leisten können. Dicke Pressholzplatten versperren die Türen und Fenster von teils eingefallenen Gebäuden. Trotzdem sehe ich Menschen, die sich im Inneren bewegen. Neonlichter flackern von allen Seiten, vorbeiziehende Menschen werfen trübe Schatten. Es ist kaum zu erahnen, dass dieser Teil der Stadt vor langer Zeit einmal prachtvoll gewesen war. Schmutz und Müll häufen sich. Ich bin froh, über die Kamera den Gestank nicht mitzubekommen. Ihre weite Hose hat ein Camouflage-Muster. Nicht, dass sie damit in dieser Megacity ohne Natur untergehen würde. Es ist ein Überbleibsel aus einer Zeit, an die sich niemand mehr erinnert. Eine Renaissance von Kleidung, die einmal etwas bedeutet hat und nun nur aussagen kann, dass sie sich von den Menschen der oberen Ebene abheben will. Sie hat ihre Hände in ihren Jackentaschen vergraben. Ihr Blick ist auf den Boden gesenkt. Die Schritte sind zögerlich, ziellos. Vielmehr so, als würden die anderen Menschen ihr den Weg vorgeben. Ich kann an ihr kein Implantat erkennen. Vielleicht hält sie es sich mit den Wavern, die sich eine Kunst daraus machen, so unauffällige Implantate zu basteln, wie diejenige der Pulser auf der obersten Ebene sie haben, die sich Originale leisten können. Die wenigsten Personen hier unten haben das Geld für die Originale oder andere Body Modifications. Was ich sehe, scheint selbst gemacht. Vielleicht ist sie auch ein Waver und legt besonders viel Wert in der Nachahmung darauf, so zu wirken wie die Person der oberen Ebene. Endlich hebt sie ihren Blick, sieht nach oben, in meine Richtung. Die Kamera zoomt näher an sie heran. Es liegt ein Schimmern in ihren Augen. Keine Implantate, das sieht anders aus. Vielleicht Tränen?
Ja, was man, glaube ich, schon gehört hat, so am Anfang, dass praktisch in der Szene das Ganze aus der Sicht der Überwachungskamera dann erzählt wird, oder?
Ja, das ist tatsächlich, war eine der Herausforderungen, die ich mir für dieses Buch gestellt habe, ist, dass quasi fast nur über Kameraperspektive beschrieben wird, die Handlung. Man hat zwischendrin immer mal noch so Rechercheblöcke und Zwischenberichte und Notizen, dass man halt so ein bisschen dann doch die eigenen, also die Gedanken der Ich-Perspektive mitbekommt. Aber tatsächlich, die Handlung spielt sich komplett über die Kameras ab. Was teilweise echt nicht leicht war, wenn man dann sich so überlegen musste, wie zeigt man jetzt Dinge. Und ja, war aber auch sehr faszinierend, das zu schreiben.
Ja, ich glaube, das ist ja auch, wenn man so Bücher mit Interviewcharakter schreibt, hat man ja auch das Problem, dass man irgendwie dafür sorgen muss, dass das nicht langweilig wird, ne? Also, weil du es sonst irgendwie so dröge machst oder über Aktenvermerke etc. Also ich glaube, das ist dann schon eine echte Herausforderung, dass das dann nicht langweilig wird. Und wenn deine Testleser sagen, ist dein bestes Buch, scheinst du das ja an der Stelle auch sehr, sehr gut dann hinbekommen zu haben.
Ja, das denke ich auch, ohne mich jetzt selbst loben zu wollen.
Du darfst dir ruhig einmal auf die Schulter klopfen.
Habe ich.
Sehr gut. Wie nennt man das? Self-Care, glaube ich, ne?
Man kann es auch Self-Care nennen, probably.
Ja, und damit sind wir am Ende dieser Episode von Bücherklang. Ihr könnt uns natürlich gerne schreiben per Mail an info@t1h.net oder über das Kontaktformular auf der Webseite unter t1h.net. Bis zum nächsten Monat. Tschüssi.
Bye-bye.
Eine Produktion von Tone H. T1H.net